Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der hat euch ja schon gestern versprochen, dass wir heute weitermachen mit unseren rituellen Orten. Seit frühester Menschheitsgeschichte werden wir angezogen von magischen Plätzen, an denen Kraft und Ruhe auf uns warten. Mitunter auch Lösungen für die Sorgen unseres Lebens, wenn wir denn dran glauben. Das Apollon-Heiligtum in Delphi und das Zeus-Heiligtum von Olympia waren solche Stätten. An beiden Orten trafen die Menschen damals große Seher an, die Orientierung gaben, etwa ob ein Herrscher in den Krieg ziehen sollte oder lieber nicht. Und wo geht ihr heute hin, wenn ihr Probleme habt? Erinnert ihr euch noch an gestern? Da haben wir an der Uni Köln nachgefragt. Nochmal ein kurzer Ausschnitt daraus.
Wenn ich Stress habe, dann lege ich mich am liebsten ins Bett und träume mich weg von all dem Stress.
Was mir eigentlich immer hilft, wenn ich Stress habe oder wenn es mir gerade nicht so gut geht, ist in den Volksgarten zum Beispiel zu gehen, weil da der Ort halt sehr viel Frieden und Ruhe für mich vermittelt.
Meine Eltern sind durchaus auch Ansprechpartner für mich, und gerade meine Mutter, finde ich, hat irgendwie erstaunlich oft recht im Nachhinein vor allen Dingen. Insofern bin ich langsam zu der Einsicht gekommen, dass es sich durchaus lohnt, sie auch um Rat zu fragen.
Soweit das, was ihr uns erzählt habt, wie das Frühjahr hingegen in Delphi und Olympia war, erzählt uns jetzt der Archäologe Professor Ulrich Sinn. Er war bis 2011 Lehrstuhlinhaber für klassische Archäologie an der Universität Würzburg und hat den folgenden Vortrag am 26.11.2013 in Münster gehalten. Dort an der Westfälischen Wilhelms-Universität ist das Exzellenzcluster Religion und Politik angesiedelt. Zusammen mit dem Zentrum für Geschichte und Kultur des östlichen Mittelmeerraumes hat es eine Reihe unter dem Titel »Heilige Orte« aufgelegt. Professor Sinn hat sein Thema überschrieben mit »Auf der Suche nach den Wurzeln des Erfolgs, die Rolle von Orakel und Wettkampf im Kult von Delphi und Olympia«.
Das Apollon-Heiligtum in Delphi und das Zeus-Heiligtum von Olympia galten bereits in der Antike als die beiden bedeutendsten Sakralstätten auf griechischem Boden. Diese Einschätzung hat bis heute Bestand und findet ihren Niederschlag in zahlreichen vergleichenden Studien. Dabei wird in der Regel auf Unterschiede abgehoben. Delphi, die Orakelstätte, die mit moralisch-ethischem Anspruch Einfluss auf die individuelle Lebensgestaltung und die Entscheidungen der politischen Verantwortungsträger innerhalb und außerhalb der griechischen Staatenwelt nimmt. Olympia, die Wettkampfstätte, an der die Städte und Fürsten ihre latente Rivalität vor einem auf Sensationen hoffenden Publikum stellvertretend durch ihre besten Athleten austragen lassen. Häufig werden auch die augenfälligen geografischen und topografischen Unterschiede als bemerkenswert betont. Delphi in majestätischer Bergwelt an den Hängen des Musenbergs Parnass im Zentrum des Mutterlandes, Olympia im äußersten Westen, im breiten Tal des sich zur Küste nähernden Alpheios gelegen. Mit diesen Kriterien werden wir uns im Folgenden auseinanderzusetzen haben. Als gegeben vorausschicken möchte ich die neuen Forschungsergebnisse zur Datierung des Beginns der Kultausübung in beiden Heiligtümern. Olympia ist eine Neugründung des späten 11. Jahrhunderts vor Christus, belegt durch charakteristische Kultgefäße, die sogenannten Kylikes. Die ältesten Motive in Delphi sind Figuren, für das 13. Jahrhundert sind sie bezeugt. Sie sind einer weiblichen Gottheit zuzuordnen. Apollon wurde erst im 9. oder 8. Jahrhundert Herr des Heiligtums. Schlüsseltexte für die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der beiden Heiligtümer sind nach meinem Dafürhalten die zusammenfassenden Kurzdarstellungen, die der in der Forschung für sein fundiertes Quellenstudium geschätzte Kulturgeograf und Universalhistoriker Strabon in seinem Werk Geographica formuliert hat. Rückblickend vom Zeitpunkt der Niederschrift um die Zeitenwende äußert sich Strabo zu Olympia wie folgt. Seine Berühmtheit erlangte das Heiligtum ursprünglich ex archeis durch das Orakel des Zeus Olympios. Als dieses an Bedeutung verlor, verblasste nicht etwa zugleich auch das Ansehen, Doxa des Heiligtums. Im Gegenteil, seine Bedeutung, Auxesi, nahm bekanntlich sogar noch zu. Nun ausgelöst einerseits durch das große Volksfest Panägyris, vor allem aber durch den Wettkampf Agon. Vermutlich bezieht sich Strabon bei dieser Darstellung auch auf Pindar, der in seiner 468 vor Christus verfassten sechsten olympischen Ode dem Zeusheiligtum bescheinigt, es sei der Ort, an dem das volkreichste Fest, die volkreichste Panägyris und die bedeutsamsten Wettkämpfe veranstaltet werden. Folgt man Strabo, liegt die Keimzelle des Ruhms von Olympia also im Wirken des dortigen Orakels. Später ging die noch gesteigerte Attraktivität von zwei anderen Angeboten aus, eben dem Volksfest, der Panägyris und dem Wettkampf. Nehmen wir im Folgenden also diese drei Elemente nacheinander in Augenschein und behalten dabei die Frage auch im Blick, in welcher Verbindung sie möglicherweise untereinander standen. Ich beginne mit dem Orakel von Olympia. Die Gründungslegende des Orakels von Olympia ist in der sechsten olympischen Ode des Pindar überliefert. Am Gestade des Alpheios habe Apollon mit der arkadischen Königstochter Ariadne einen Sohn gezeugt, Iamos. Den habe er später zu sich nach Delphi geholt, ihn in der Seherkunst unterwiesen, um ihm dann gemeinsam mit Herakles in Olympia am Aschenaltar des Zeus eine eigene Orakelstätte einzurichten. Pindar beendet die Schilderung der Gründung des Orakels mit folgender Huldigung. Seitdem gewann viel Ruhm in Hellas der Jamidengeschlecht. Segen umgab sie und Ehren, Tugend und Mut schreiten auf leuchtender Bahn sie hin. Es bleibt festzuhalten, der olympische Orakelkult ist eine Dependance, ein Ableger des Delphischen Orakels. Und, das sei gleich hinzugefügt, er hat es niemals zu einer auch nur annähernd so großen Bedeutung, Ausstrahlung und Autorität gebracht wie die Orakelstätte in Delphi. Lassen wir auch zu Delphi wieder Strabon zu Wort kommen. Er schreibt, die größte Wertschätzung bezog das Heiligtum in Delphi aus seinem Orakel. Strabon bezeichnet es als Archaion, uralt bis in früheste Zeiten zurückreichend. Das fügt sich zum archäologischen Befund, der einen von einer weiblichen Gottheit geführten Kult bereits im 2. Jahrtausend nachweist. Als ursprüngliche Herrin gilt die Muttergottheit Gaia oder Gae. In der mythischen Überlieferung übernimmt Apollon den Kultplatz erst in vierter Generation von Themis. Und dies im jahreszeitlichen Wechsel mit Dionysos, der den Platz während der Winterzeit bewacht. Während der Winterzeit können deshalb auch keine Orakel erfragt werden. Doch nicht nur das hohe Alter, sondern ein weiteres Götterzeichen hebt Delphi über alle anderen Orakelstätten hinaus. Strabon formuliert es so: Auch seine Lage trägt zum hohen Ansehen des Orakels bei, denn es liegt fast genau im Zentrum der griechischen Welt. Manche sagen sogar, es nehme die Mitte der gesamten bewohnten Welt ein und trage daher den Namen Nabel der Welt, Omphalos Tes Geis. Er referiert den Mythos, wonach Zeus den Ort dadurch habe ermitteln lassen, dass er im Osten und Westen der bekannten Welt zeitgleich zwei Raben habe aufsteigen lassen, um so den Ort ihres Zusammentreffens als Zentrum zu ermitteln und zu markieren. Als versierter Geograf kann Strabo es sich nicht verkneifen, die Exaktheit dieser Berechnung in Frage zu stellen. Doch er lässt keinen Zweifel an der führenden Rolle des Orakels von Delphi aufkommen, indem er betont, es werde allgemein anerkannt, dass es von allen Orakeln der Welt am wahrhaftigsten, apsoidestatos, agiere. Nicht nur die Zahl der Ratsuchenden ist, selbst in der nur bruchstückhaften Überlieferung, beeindruckend. Es ist bemerkenswert, dass auch Fremde aus Kleinasien, von der italischen Halbinsel und aus Ägypten, der Pythia in Delphi, ihr Vertrauen schenken und dafür in der Regel lange Wartezeiten in Kauf nahmen, bevor sie das Ritual der Begegnung mit der Gottheit beginnen konnten. Das Spektrum der Fragen, die der Priesterschaft vorgelegt wurden, umfasste alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens. Besonders aktiv wirkte das Orakel auf die Gesetzgebung griechischer Polis ein und leistete Entscheidungshilfe, wenn zur Wahl stand, einen Konflikt militärisch oder auf diplomatischem Weg zu lösen. Nicht zuletzt war das Orakel von Delphi eine treibende Kraft bei der großen Kolonisationsbewegung des 8. und 7. Jahrhunderts vor Christus. Viele Sprüche des Orakels wurden als zeitlos gültige Orientierungen einer ethischen und moralischen Lebensführung wahrgenommen. Ihre nachhaltige Verbreitung verdankten sie Editionen wie der um 200 vor Christus erschienenen Schrift über Orakel Perichresmon des Naseas aus Patara. Die Strahlkraft des Orakels von Delphi währte bis in die Spätantike hinein, mit zwischenzeitlichen Abschwächungen aber. Ein deutliches Indiz dafür ist die Schärfe, mit der christliche Polemik dessen Autorität zu vernichten trachtete. Im 4. Jahrhundert überzog der Kirchenlehrer Gregor von Nazianz das Wirken der Pythia mit beißendem Spott. Sie verkünden nur Märchen und dummes Gerede. Der vermeintlich heilige Lorbeer sei nichts anderes als ein ganz gewöhnliches Gewächs. Diese herabsetzenden Worte Gregors sind Teil einer gegen Kaiser Julian gerichteten Schmährede. Dessen Maßnahmen zur Wiederbelebung der antiken Kulte und die damit verbundenen Einschränkungen der christlichen Religionsausübung lösten vielfältige Reaktionen seitens der Christen aus. Geschickt bedienten sich dabei auch des Delphischen Orakels selbst. Sie verbreiteten die Nachricht, Julian habe sich seinen religionspolitischen Schwenk durch die Befragung der Pythia absichern wollen. Genüsslich brachten sie das als letztes Orakel in die Geschichte eingegangene, die Antwort unter das Volk. Sagt dem Kaiser, ohne Wirkung ist der kunstvolle Sitz des Gottes. Apollon hat sein Obdach verloren, die weissagende Kraft des Lorbeers und des Wassers der Quelle ist versiegt. Ob authentisches Dokument oder Legende, in den Augen der christlichen Kirchenlehrer galt Delphi noch im 4. Jahrhundert als ein so wirkungsmächtiges Bollwerk gegen die ungehinderte Ausbreitung ihrer Religion, dass sie mit solcher Vehemenz zu Werke gingen. In aller Deutlichkeit erhält daraus seinen Aufstieg zu einer der bedeutsamsten Sakralstädte der Antike, verdankte Delphi tatsächlich seinem Orakel. Für unser Thema ergibt sich daraus die Frage, wie es den Sehern von Olympia gelungen ist, sich von ihrem dominanten Mutterkult zu emanzipieren und ihrer Orakelstätte ein eigenes Profil zu geben, das ihm jenen Ruhm einbrachte, von dem Strabon in der zuvor zitierten Passage spricht. Die Analyse der Schriftzeugnisse in Verbindung mit dem archäologischen Befund in Olympia ist eindeutig. Die in Olympia als sehr tätigen Jamiden und Klytiaden waren spezialisiert auf Fragen der Kriegsführung. Rat in Kriegsangelegenheiten zu erteilen war, wie eben im Falle von Delphi angesprochen, auch in anderen Orakelplätzen üblich. Dort sahen sich die Seher aber einem breiteren Fragenspektrum gegenüber. Von ihnen unterschied sich das Orakel von Olympia durch seine ausschließliche Fokussierung auf den Krieg. Singulär ist ein weiterer Aspekt im Wirken der olympischen Seher. Häufiger als in Olympia selbst waren sie dort aktiv, wo ihr Rat ganz aktuell gefragt war, auf den Schlachtfeldern. Das heißt, sie begleiteten ihre Klienten bei deren Heereszügen oder bei vergleichbaren, wagemutigen Unternehmungen. Ludwig Weniger, dem das Verdienst zukommt, vor mehr als 100 Jahren erstmals alle einschlägigen Belege gesammelt zu haben, charakterisierte die Olympischen Seher treffend als Feldgeistliche. Heinrich Stein nannte sie Staats- und Kriegspriester. Den Sehern aus dem Geschlecht der Jamiden und Klytiaden wurde das Verdienst zugesprochen, mit ihrem Rat in historisch wegweisenden Schlachten den Sieg herbeigeführt zu haben, so zum Beispiel 479 vor Christus in der Entscheidungsschlacht im Perserkrieg bei Platae. Signalisierte die Pythia in Delphi, ob es geboten sei, die Lösung eines Konflikts durch Krieg zu lösen, versicherte man sich bei der strategischen Umsetzung des Wissens der mitgereisten Feldgeistlichen aus Olympia. Der gute Leumund, der Seher von Olympia als zuverlässiger Ratgeber im Krieg, findet seinen Niederschlag unübersehbar in den Weihgeschenken in Olympia. Überwältigend ist die Zahl der Waffen- und Rüstungsfeierungen. Das Magazin des Museums in Olympia quillt geradezu über von Helmen und Rüstungen. Unter dem Eindruck des viele tausend Objekte umfassenden Bestands an Militaria charakterisierte Hans Volkmar Herrmann als hervorragender Kenner der Funde Olympias das Zeus-Heiligtum etwas zugespitzt als das größte antike Waffenarsenal. Auch die zahlreichen bronzenen Kriegerstatuetten finden im Wirken des Kriegsorakels ihre Erklärung. Kürzlich hat Heide Frielinghaus eine vergleichende Abhandlung zu Waffenweihungen in Delphi und Olympia vorgelegt und dabei die quantitative Überlegenheit Olympias gegenüber Delphi herausgestellt. Zu Recht relativiert sie diesen aus den Grabungsbefunden abgeleiteten Schluss, aber mit dem Hinweis auf die deutlich unterschiedlichen Fundvoraussetzungen in Delphi und Olympia. In Olympia war es einfach dadurch, dass so viele Funde unter die Erde gekommen sind, schon während der Antike, und dass das gesamte Areal dann später zugeschwemmt ist mit einer meterhohen Sandschicht, viel einfacher, diese Funde zu bergen als in Delphi, wo ja dann eine Stadt darüber gewachsen ist. Ferner weist sie darauf hin, dass auch in anderen Heiligtümern, etwa im Poseidon-Heiligtum von Isthmia oder im Apollon-Heiligtum von Abai, Kalapodi, große Mengen an Waffenweihungen nachgewiesen sind und man könnte diese Reihe noch ewig fortsetzen. Manchmal sind es aber ganz unscheinbare Dinge, die eine wegweisende Spur legen, wenn nur die richtigen Augen auf sie gerichtet sind. Inmitten der prachtvollen Votivgaben Olympias identifizierten Klaus Kilian und Hans Volkmar Herrmann zahlreiche winzige, nur wenige Quadratzentimeter große Reste von altitalischen Rüstungen als kleine Bronzefragmente. Darunter vor allem reliefverzierte Schilde. Schilde eines Typus, wie er vom späten 8. bis in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus in der sogenannten Villanova-Kultur geläufig war. Auf italischem Boden deckt sich das Verbreitungsgebiet der Villanova-Kultur mit dem Territorium der Etrusker und den etruskischen Exklaven an der Adriaküste sowie im südlich an den Golf von Neapel angrenzenden Hinterland des späteren Paestum. Die Befundlage in Olympia lässt keine Aussagen darüber zu, von wem und mit welcher Intention die Rüstungen dort als Votive dargebracht worden sind. Doch das eben gefallene Stichwort etruskische Exklave südlich des Golfs von Neapel erlaubt weiterführende Überlegungen. Am Golf von Neapel, also in unmittelbarer Nähe des vormals isoliert gelegenen Außenpostens der Etrusker, kam es beginnend mit der Gründung griechischer Niederlassungen in Cumae und Pithecusae seit der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus zu Interessenskonflikten zwischen Griechen und Etruskern, die beide bestrebt waren, ihre Handelskontakte im westlichen Mittelmeerraum und den Zugang zu dortigen Ressourcen zu kontrollieren und auszubauen. Die Zuwanderung griechischer Siedler führte im späteren 8. und frühen 7. Jahrhundert zur Gründung zahlreicher Kolonien in Süditalien und auf Sizilien. Es wäre alles andere als ungewöhnlich, wenn sich diese Rivalität nicht immer wieder in Feindseligkeiten Bahn gebrochen hätte. Das wiederum könnte die einschlägig kompetenten olympischen Seher auf den Plan gerufen haben. Spinnen wir diesen Gedanken zu Ende, entfaltet sich eine verlockende These. Der Komplex altitalisch-etruskischer Waffen und Rüstungen stammt just aus der Zeit der intensiven Kolonisation Unteritaliens und Siziliens im späteren 8. und 7. Jahrhundert. Vorausgesetzt, olympische Seher standen den griechischen Kolonisten ihrer Profession entsprechend bei deren wagemutigen Ansiedlungen zur Seite, ließen sich die altitalisch-etruskischen Rüstungen im Fundgut von Olympia als dem Zeus dargebrachte Dankvotive und Trophäen erklären. Für die Stichhaltigkeit dieser These gibt es gute Gründe. Noch ohne die angesprochenen Funde zu kennen, hat Ludwig weniger vor mehr als 100 Jahren auf anderem Wege eine Beziehung zwischen den olympischen Seern und der Kolonisation wahrscheinlich gemacht. Bei der Beschäftigung mit den Personennamen Unteritaliens und Siziliens stieß er auf das auffallend häufige Vorkommen von Namen, die als Angehörige der beiden olympischen Seergeschlechter, der Jamiden und Klytiaden, ausgewiesen sind. Er sah in ihnen Nachkommen der einst mit den Kolonisten als Feldgeistliche in die Fremde gezogenen olympischen Seher. Fassen wir zusammen. Das Orakel des Zeus Olympios hat sich spätestens durch seine erfolgreiche Mitwirkung an der Kolonisation in Unteritalien und Sizilien einen Ruf erworben, durch den das etwas abseits an der Westküste der Peloponnes gelegene Heiligtum nun in das Blickfeld des übrigen Griechenland geriet. Anhaltende Erfolge, vor allem auch während des 5. Jahrhunderts vor Christus, stärkten das Ansehen. Durch die veränderten politischen Verhältnisse seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts nahm die Befragung der Seher von Olympia rapide ab. Letztmalig ist für das 2. Jahrhundert vor Christus eine Anfrage bezeugt. Obwohl das Orakel in der römischen Kaiserzeit sein Wirken längst eingestellt hatte, taten aber immer noch Seher Mantes Dienst. In den Kultpersonalinschriften sind sie weiterhin prominent an dritter Stelle aufgelistet. Und noch immer sind es Angehörige der beiden Sehergeschlechter, der Jamiden und Klytiaden. Wie wir von Pausanias, seine Beschreibung Griechenlands aus der Mitte des 2. Jahrhunderts wissen, oblag ihnen nun die Pflege des Aschenkegels, der von ihnen in einem jährlich vollzogenen Ritual gefestigt wurde. In Olympia war man sich der Bedeutung des Orakels für das Aufblühen des Kultplatzes und dessen Aufstieg zu dem schließlich wohl bekanntesten Heiligtum im Mittelmeerraum offensichtlich bewusst, und man hielt die Erinnerung an die Verursacher dieses Aufblühens auf diese Weise eindringlich wach. Nachdem wir Strabons Darstellung der Bedeutung des Orakels für die anfängliche Entwicklung Olympias durch das antike Schrifttum und den archäologischen Befund bestätigt sehen, möchte ich nun die beiden weiteren von Strabon genannten Glanzpunkte im Kultangebot von Olympia in den Blick nehmen, die Wettkämpfe und das große Volksfest. Wieder geschieht dies in einer Gegenüberstellung mit den entsprechenden Veranstaltungen in Delphi. Die Voraussetzungen für einen sachgerechten Vergleich des Wettkampfgeschehens in Delphi und Olympia sind wegen der stark differierenden Überlieferungslage problematisch. So listet Pausanias im Rahmen seines Berichtes die Namen und Leistungen von 197 Olympioniken auf, die im Heiligtum mit der Errichtung von Siegerstatuen verewigt worden sind. Und er betont ausdrücklich, es gab natürlich noch viel mehr solcher Sieger. Er beschreibt und erwähnt nur die, die auch Statuen erhalten haben in Olympia. Dadurch erfahren wir unter anderem Wesentliches über die Herkunft der in Olympia erfolgreichen Sportler. In Delphi, dessen Wettkämpfe durch die Einbeziehung musischer Agone deutlich umfangreicher und inhaltlich zugleich anspruchsvoller waren, lässt er seine Leser mit folgender Bemerkung im Stich. Ich werde nun über die Weihgeschenke sprechen, die meiner Meinung nach einer Erwähnung wert sind. Die wenigsten Menschen interessiert es, etwas über die Teilnehmer an den musischen Wettbewerben zu erfahren. Das Gleiche gilt für zahlreiche unter den Athleten. Die Athleten aber, die etwas Bemerkenswertes geleistet haben, wurden schon in meiner Beschreibung Olympias gewürdigt. So viel über die Wettkämpfe in Delphi. So unerquicklich diese unausgewogene Überlieferungslage ist, birgt sie doch auch eine aussagekräftige Information in sich. Bereits in der Antike stand das Ansehen der olympischen Agone ganz offensichtlich weit über dem der in anderen Heiligtümern ausgetragenen Wettkämpfe, auch der in Delphi. Und ich will das an einigen Beispielen erläutern. Sowohl für Olympia als auch für Delphi wurden in der Antike Listen der Wettkampfsieger angefertigt. Das auf Aristoteles und seinen Neffen Kallisthenes zurückgehende Verzeichnis der Sieger in Delphi hat seinen Weg nicht in die Neuzeit gefunden. Und das liegt immer daran, dass es keine Interessenten gab, die diese Texte abschrieben, vervielfältigten und so durch die Generationen bis zum Teil in unserer Zeit dann weitergereicht haben. Anders erging es der im späten 5. Jahrhundert vor Christus von Hippias aus Elis vorgelegten Olympionikenliste. Sie liegt uns mit mancherlei Fehlstellen in hellenistischen und spätantiken Abschriften vor. Inschriftenfunde aus den Grabungen konnten einige Lücken schließen oder falsche Ergänzungen korrigieren. Bereits in der Antike begegnete man der Chronik des Hippias freilich mit Skepsis, insbesondere was die Angaben zu den frühesten Siegern betrifft. Bekanntlich führte Hippias den Beginn der Wettkämpfe bis in das Jahr 776 vor Christus zurück. Manche sagen, es sei das älteste historisch gesicherte Datum in der europäischen Geschichte. Wir wissen heute, dass Olympia erst um etwa 700 vor Christus mit einem Stadion ausgestattet war. Offenkundig ist das Bemühen des Verfassers, den Wettkämpfen ein möglichst hohes Alter zu bescheinigen und mit seiner Liste zugleich ein Dokument vorzulegen, das Elis als Begründer der Agone ausweist. Sein Vorgehen wird verständlich, wenn man weiß, dass Elis zur Zeit der Präsentation dieser Chronik um seine Vorherrschaft über das Heiligtum bangen musste. Umso wichtiger, wenn man nun ein Dokument hatte, das zeigt, liebe Leute, wir sind hier schon seit Jahrhunderten zugange und wir haben hier schon immer auch Sieger gestellt. Ein Ziel hat Hippias freilich erreicht. Zum ersten Mal lag mit dieser Chronik ein Kalendarium vor, das in ganz Griechenland gleichermaßen verstanden wurde. Die Namen der in Olympia erfolgreichen Athleten waren in aller Munde. Am Datum ihres Sieges konnte man sich überall in der griechischen Welt orientieren. Die Zeitgenossen des Hippias, die Historiker Herodot und Thukydides, bestimmten den Zeitpunkt eines Ereignisses noch mit der Nennung der Amtszeit eines hohen Würdenträgers der Stadt, in der dieses Ereignis stattfand oder das für ihre Mitbürger bekannt war. Thukydides behalf sich damit, die Amtsträger mehrerer Städte anzugeben. Das erweiterte die Nachvollziehbarkeit zumindest auf einen größeren geografischen Raum. Im 3. Jahrhundert vor Christus ergänzte der auch historisch versierte Geograf Eratosthenes die Siegerliste des Hippias durch eine Synopse der bis dahin gebräuchlichen lokalen Jahreszählungen. Damit gab er den Anstoß, dass die Olympionikenliste die Vielzahl der lokalen Zeitrechnungen ablöste. 700 Jahre hindurch, vom 3. Jahrhundert vor Christus bis in das ausgehende 4. Jahrhundert nach Christus, war die Olympiadenzählung in der griechisch geprägten Welt das kanonische Zeitmaß. Aber selbst in Rom wusste man die Angaben der Olympiadenzählung mit dem eigenen System ab Urbe Condita zu korrelieren. Ruhm und Nachruhm der olympischen Wettkämpfe hätten nicht besser gefördert werden können. Wie sehr Olympia für die Athleten, aber auch für die Kritiker des Athletentums zum Maß der Dinge wurde, lässt sich an einigen illustren Beispielen aufzeigen. Die erste Stimme stammt bereits aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, also kurz nach Einrichtung der überregionalen Wettkämpfe in Olympia. Mit offenkundigem Blick auf die athletischen Agone in Olympia artikuliert Tyrtaios in seiner 9. Elegie Seine Verachtung für seine Zeitgenossen, die die Leistungen der Athleten bejubeln und darüber vergessen, dass solche Leistungen nichtig sind im Vergleich mit der Bewährung auf dem Schlachtfeld. Ihm tut es Xenophanes im 6. Jahrhundert vor Christus mit seiner zweiten Elegie gleich, ich zitiere in Auszügen. Freilich, falls einer den Sieg mit den hurtigen Füßen erstreitet oder im fünffachen Kampf drüben im Haine des Zeus, nahe dem Pisasquell in Olympia oder als Ringer oder auch, weil er der faustschmerzende Kunst versteht oder im schrecklichen Wrangeln, im Allkampf, wie sie ihn nennen, dem wird sein wachsender Ruhm hoch von den Bürgern bestaunt. Wahrlich ein wenig erfreulicher Brauch, wenn Bürger zu Unrecht höher bewerten die Kraft als einen tüchtigen Geist. Xenophanes schließt mit dem Vorwurf an die Athleten, dass sie mit ihrem egoistischen Schielen auf ihre durch einen Sieg in Olympia schnell zu erringende Popularität nichts zum Erhalt ihrer Heimatstadt beitragen. Dadurch füllen sie nicht, glaubt mir es, die Speicher der Stadt. Dem Athener Bürger Kylon war sein 640 vor Christus errungener Olympiasieg im doppelten Stadionlauf im Diaulos so sehr zu Kopf gestiegen, dass er sich dadurch von den Göttern berufen fühlte, in Athen die Alleinherrschaft, die Tyrannis zu erringen. Diese Hybris endete für ihn tödlich. Dass sich ein Athlet erst dann zu den wirklich Besten zählen durfte, wenn ihm ein Sieg in Olympia gelang, zeigen entsprechende Formulierungen in den Oden Pindars auf Athleten, die bei den Wettkämpfen in Delphi, Isthmia und Nemea erfolgreich waren. Das sind die drei zusammen mit Olympia, die als Kranzagone galten. Das heißt, hier nahm man teil, ohne dass man an Ort und Stelle einen Siegespreis bekam. Nur ein Stück gewachsene Natur, je nach Ortslage. Aber man konnte sich eben bezeichnen als Sieger in Delphi, als Sieger in dem Meer, als Sieger in Isthmia. Aber wenn man sich noch nicht Sieger in Olympia nennen konnte, war das eben ein schwerer Schlag. Und darauf geht Pindar ein, der dem Arkesilaos aus Kyrene, der in Delphi im Wagenrennen gesiegt hatte, noch aufmunternd zurief, des Zeus mächtiger Wille lenkt ihm teurer Männer Schicksal. Zu ihm bete ich und Olympia solch eine Gunst dir noch zu verleihen. In der Ode für den Ringer Theaios aus Argos, der mehrmals in Delphi, Nemea und Isthmia zum Sieger ausgerufen war, zögert Pindar nicht, den Finger in die Wunde der Erfolglosigkeit bei den Wettkämpfen in Olympia zu legen. Ihm schreibt er ins Stammbuch, erst wenn du auch in Olympia gesiegt hast, dann können wir dich wirklich bejubeln. Was ein verfehlter Sieg in Olympia bei einem Athleten bewirken kann, vermittelt das legendär verklärte Schicksal des Kleomedes aus Astypalaia. Kleomedes bezwingt im Endkampf seinen Gegner als Faustkämpfer. Da der Unterlegene dabei zu Tode kommt, was übrigens nicht ungewöhnlich war, rufen die Kampfrichter Kleomedes erstaunlicherweise nicht zum Sieger aus. In seine Heimat zurückgekehrt, verfällt er dem Wahnsinn. In diesem Zustand dringt er in das Schulgebäude ein und bringt es zum Einsturz. Alle Kinder sterben. Vor der aufgebrachten Bevölkerung flieht Kleomedes in das Athener-Heiligtum. Dort allerdings verliert sich seine Spur. Die Truhe, in der er sich vor aller Augen versteckt hat, erweist sich beim Öffnen als leer. Als die Bewohner von Astypalaia beim Orakel in Delphi eine Erklärung für diesen rätselhaften Vorgang einholen, erhalten sie die Aufforderung, verehrt Kleomedes als den letzten Heros. Nun ist das Orakel von Delphi ja bekanntermaßen so gestrickt, dass die Sprüche eine klare Antwort geben, aber sie sich nur dem erschließen, der sich die Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Was könnte das bedeuten? Warum soll Kleomedes ein Heros sein, wenn er so viele Kinder getötet hat, wobei der Wahnsinn ihn vielleicht entlasten könnte? Es scheint eine ganz bewusste Anspielung zu sein auf das Schicksal des Heros der Athleten, nämlich Herakles, der im Wahn ja auch zum Mörder geworden ist und seine eigene Familie getötet hat, sodass hier Kleomedes als Olympiasieger, der um seinen Sieg gebracht wurde, dem Herakles an die Seite gestellt wird und das Orakel von Delphi sagt, verehrt ihn so, als sei er wirklich ein Olympiasieger. Aber Kleomedes hatte selber auch nicht die Kraft, sich das klarzumachen. Es ist also das Orakel von Delphi in diesem Fall auch eine Einrichtung, die auf die große Bedeutung Olympias schließen lässt, was den Wettkampf und eben den Heros der Athleten Herakles betrifft. Diese Aufzählung der Nachrichten, die Olympia auf unterschiedliche Weise als die alles überragende Wettkampfstätte ausweisen, ließe sich noch erheblich verlängern. Ich möchte schließen mit einer Nachricht, die zugleich überleitet zu dem dritten Aspekt, zu der großen Panägyris, in die die Wettkämpfe ja eingebettet waren. Gut 2 Jahrhunderte nachdem Kylon seinen Olympiasieg in eine politische Karriere hatte ummünzen wollen, beschritt der junge Alkibiades den gleichen Weg. Auch er sah in einem Sieg in Olympia die beste Gewähr für Erfolg in seinem Streben nach höchsten politischen Ämtern. In einer Rede zitiert Isokrates den Sohn des Alkibiades mit folgenden Worten. Als mein Vater sah, dass die Festversammlung, die Panägyris in Olympia, von allen Menschen hochgeschätzt und bewundert wurde und dass die Griechen dort ihren Reichtum, ihre Körperkraft und ihre Erziehung zur Schau stellten, als er erkannte, dass die Athleten beneidet und die Heimatstädte der Sieger berühmt wurden, und da er der Meinung war, dass Leistungen, die man in der Heimatstadt Athen vollbringt, zwar dem Einzelnen jeweils bei seinen Mitbürgern Ansehen einbringen, dass aber die in Olympia erbrachten Leistungen den Ruhm der Heimatstadt in ganz Griechenland vermehrten, da wandte er sich der Pferdezucht zu. Als er seine Pferde in die Rennen in Olympia schickte, übertraf er nicht nur alle seine Gegner, wurde also Sieger, sondern auch alle, die jemals vorher siegreich gewesen waren, denn er meldete zum Wettrennen so viele Gespanne an, wie dies nicht einmal von Seiten der mächtigsten Fürsten geschah. Aus einer anderen Quelle wissen wir, dass er 7 Gespanne gemeldet hat. Es gingen maximal 10 Gespanne auf die Rennbahn in Olympia. Es hätte also mit einem der nicht wohlgesonnenen Götter zugehen müssen, wenn er nicht Olympiasieger geworden wäre. Aber er hatte das Geld und konnte sich so zum Olympiasieger ausrufen lassen. Diesen triumphalen Erfolg in Olympia feierte Alkibiades im Jahr 416 vor Christus und münzte ihn ein Jahr später in seine politischen Pläne mit ein. Nämlich 415 trat er vor die athenische Volksversammlung und hielt eine flammende Rede, mit der er die Bürger zu einem Feldzug gegen die sizilischen Städte Selinus und Syrakus aufstachelte, natürlich mit ihm als Feldherrn. Der Versuch seines um Frieden bemühten Widersachers Nikias, ihn zu stoppen, blieb gegen das populistische Auftreten des Helden von Olympia ohne Erfolg. Die Volksversammlung ließ sich blenden, stimmte für den Feldzug, der mit einer katastrophalen Niederlage Athens endete. Das außerordentliche Renommee der olympischen Agone hatte, das lehrt diese Episode, das Potenzial, die Athleten und deren Bewunderer in einen Zustand zu versetzen, gegen den vernunftgesteuertes Handeln keine Chance hatte. Wir haben keine Nachricht darüber, dass einzelne in Delphi, Isthmia oder Nemea errungene Siege einen derartigen Effekt ausgelöst hätten. Alle 4 Wettbewerbe, Olympia, Delphi, Nemea und Isthmia, verbindet aber, dass sie gemeinsam den Ehrentitel des Periodoniken vergeben. So durften sie sich nennen, wem es gelang, nacheinander innerhalb eines Durchlaufs einen Sieg in den 4 Wettkampfstätten zu erringen. Alle Stars unter den Athleten konnte man also auch eigentlich dort bewundern. aber man wandte sich, wenn es irgend ging, um in Olympia dabei zu sein. Ich habe den makabren Umgang des Alkibiades mit dem Renommee des olympischen Wettkampfs an das Ende dieses Abschnitts gesetzt, weil er wesentliche Charakteristika des großen Volksfests, der Panägyris, anspricht, die nach den Worten des Strabon ja gleichfalls zum Ruhm Olympias beigetragen haben soll. Die Feier einer Panägyris wurde in jedem griechischen Heiligtum begangen. Der gern dafür verwendete Begriff Kultfest greift insofern zu kurz, weil er den rituellen Aspekt zu sehr betont. Als Panägyris bezeichneten die Griechen ganz allgemein ein Volksfest, zu dem sich eine große Teilnehmerzahl zusammenfand. Das war in der Regel die gesamte Bevölkerung der Stadt, die das Fest ausrichtete. Die Verantwortlichen konnten aber weitere Gäste aus Städten einladen, mit denen besondere Beziehungen bestanden, oder sie öffneten die Feier auch für alle Griechen. Bei einer Panägyris waren die obligatorischen Rituale, Prozessionen, Opfer und Gebete, in ein festliches Gesamtprogramm eingebettet, das in einer grundsätzlich fröhlichen Atmosphäre genossen wurde. Es wurde gesungen, getanzt, geschmaust, heimisch und angereiste Händler boten ihre Waren an. Zu den Funden in den Heiligtümern gehören denn auch Speisereste, Trinkgeschirr und immer wieder auch eiserne Bratspieße, an denen das Fleisch über offenen Feuerstellen gegrillt wurde. Als göttliches Vorbild für intensive Grillfreuden war Herakles berühmt, der sich seine Portion allerdings nur selten mit anderen teilte. Geeichte und mit der amtlichen Inschrift versehene bronzene Gewichte in Olympia, und dies in unterschiedlicher, also offensichtlich graduiert genormter Größe, bezeugen das rege Markttreiben bei der Panägyris in Olympia. Bei einem Gespräch über unterschiedliche Charaktere der Menschen referiert Cicero eine Äußerung des Pythagoras, die dieser in Anspielung auf das Treiben der Panägyris von Olympia einmal ausgeführt habe. Dort heißt es, das Leben scheine ihm gleich zu sein wie jener Markt, der im ganzen Glanz der Spiele und in der Anwesenheit ganz Griechenlands, Totios Graeciae, abgehalten zu werden pflege. Er spricht dann über die Athleten, die Käufer und Verkäufer, die einfachen Gaffer und Zuschauer, die Gaukler und von Besuchern, die sich allein durch ihre Anwesenheit eine Steigerung ihres Ansehens erhofften. Besondere Attraktionen waren natürlich dann die Wettbewerbe. In der Regel athletische oder musische Agone, aber auch Reigentänze und mitunter sogar in Verbindung mit einem Schönheitswettbewerb sind bezeugt. Etwa um 700 vor Christus wurden seitlich des ursprünglich eng begrenzten Sakralgeländes rund um den Zeusaltar erhebliche Erdarbeiten durchgeführt. Im Osten planierte man das bis dahin leicht wellige Areal so weit, dass hier nun Raum für eine ebene Laufbahn geschaffen wurde. Olympia erhielt jetzt um 700 vor Christus sein erstes Stadion. Zugleich verlagerte man das Bett des im Winter reißenden Bachbetts des Gladeus weit nach Westen und hielt ihn hinter einer Ufermauer, so weit es ging, vom Sakralgelände fern. Das auf diese Weise neu hinzugewonnene Areal erhöhte man durch massive Erdanschüttung auf das Niveau des ursprünglichen Sakralgeländes, Tiefbrunnen, aus denen das reichlich vorhandene Grundwasser geschöpft werden konnte, und zahlreiche Feuerstellen sowie die schon angesprochenen Reste von Ess- und Trinkgeschirr, Bratspieße, lassen keinen Zweifel an der Nutzung. Hier hielten sich die Festbesucher auf und erfreuten sich nicht zuletzt der kulinarischen Angenehmlichkeiten der Panägyris. Diese von Menschenhand um 700 vor Christus vorgenommene völlige Neugestaltung des Heiligtums wird von Pindar in seiner Gründungslegende in eine Tat des Herakles umgewandelt. In der 10. Olympischen Ode beschreibt er die Vorgehensweise des Herakles wie folgt. Er steckte den heiligen Hain ab dem höchsten Vater und durch Umhebung sonderte er die Altes aus auf reinen Platz, aber die Ebene ringsum bestimmte er für die Erquickung beim Mahl. An dieser Stelle schließt sich nun wieder der Kreis zum Orakel. Auch für die Seher bedeutete die Zeit um 700 eine Zäsur. Ihre erfolgreiche Mitwirkung schlug sich, wie wir vorher sahen, in Votivgaben aus dem altitalischen Raum in Olympia nieder. Dass sich das Heiligtum zur gleichen Zeit auf einen stark angestiegenen Zustrom zu seiner Panegyris einstellte und zur Durchführung von Wettkämpfen eine Stadionanlage einrichtete, gilt es zunächst einmal einfach nur zu konstatieren. Wenn man sich aber in der Olympionikenliste für das 7. Jahrhundert mehrere Athleten aus unteritalischen Kolonien findet, wird der Zusammenhang evident. Den Anfang machte 672 der Boxer Daipos aus Kroton. Bald darauf werden Athleten aus Syrakus und Sybaris zu Siegern ausgerufen. Noch bevor in Delphi überhaupt athletische Wettbewerbe veranstaltet wurden, wird Olympia ein regelmäßiger Anlaufpunkt, auch für Athleten aus den Kolonien im Westen. Durch die eigens aus der Ferne angereisten Athleten wuchs natürlich wiederum der Glanz und die Attraktivität der olympischen Panegyris. Eine Bestimmung, wonach die aus den westlichen Siedlungsgebieten nach Olympia anreisenden Festteilnehmer Vorrang beim Zutritt zum Opfer am Zeusaltar hielten, und das bedeutete zugleich Vorrang, um nun ihr Opferfleisch auch in Empfang nehmen zu können, das sie dann zum fröhlichen Schmausen grillten. Das zeigt, welche Beachtung man diesen Gästen aus den westlichen Kolonien schenken. Und ich selber habe dafür den Begriff geprägt, dass die olympische Panegyris dadurch auch den Charakter eines Heimatfestes der Auslandsgriechen angenommen hat. Und wer sich mit dem wunderbaren Land der Griechen heute beschäftigt und wer griechische Studenten betreut hat oder es tut, der weiß, wie schwer es diesen Kommilitonen fällt, wenn das griechische Ostern spät im Jahr ist und in die deutsche Vorlesungszeit fällt. Und eine Dozentin, ein Dozent sollte so viel Herzensgüte haben, ihnen dann eine Woche freizugeben, denn es zieht sie in die Heimat, zumindest wenn das größte Fest gefeiert wird. Während des 6. Jahrhunderts vor Christus errichteten als Donation an Zeus mindestens 11 Städte sogenannte Schatzhäuser im Heiligtum, also architektonische Weihgeschenke in der verkleinerten Form eines Tempels. Ihnen wird dafür in Olympia eine eigens angelegte Terrasse am Rand des Festplatzes zur Verfügung gestellt. Die Städte, die sich so prominent im Heiligtum mit ihren aufwendigen Bauten präsentieren, sind zur Hälfte nur wenige Jahrzehnte zuvor als Kolonien gegründet worden. Und dies überwiegend in Unteritalien und auf Sizilien. Den Anfang, zu Beginn des 6. Jahrhunderts, machten Sybaris, Metapont und Gela. Wenig später schlossen sich Selinunt, Syrakus und wohl auch Kroton an. Es ist eine zusätzliche Bestätigung für die Stichhaltigkeit der These, dass sich aus dem Engagement der olympischen Seher bei der Gründung dieser Kolonien bleibende Kontakte gewickelt haben und die Panegyris den besonderen Glanz eben dieses Heimatfestes der Auslandsgriechen verliehen bekam. Und wenn man dann vergleicht die Stifterstädte, die in Delphi aktiv geworden sind, dann wird es noch deutlicher, wie sehr Olympia jetzt zum Anziehungspunkt für die westlichen Kolonien geworden sind. In Unteritalien und auf Sizilien finden wir gesichert nur Städte, die sich dann auf Olympia fokussierten und dort ihre Schatzhäuser errichteten. Wir haben bereits gehört, dass sich Alkibiades bei der Suche nach der besten Gelegenheit, sich allen Griechen in seinem Reichtum und Aktivismus zu präsentieren, Olympia als den einzig denkbaren Ort ausgesucht hat. Auch in der von Cicero wiedergegebenen Rede des Pythagoras war die Rede davon, dass ganz Griechenland beim Fest von Olympia zugegen sei. Es dürfte kaum ein Zufall gewesen sein, dass Themistokles, der durch seine Bezwingung der persischen Flotte in der Bucht von Salamis 480 vor Christus Griechenland vor einer Katastrophe bewahrt hatte, die Kultfeste in Nemea, Isthmia und Delphi verstreichen ließ und bis 476 wartete, um sich erst nach 4 Jahren, dann aber im Rahmen der olympischen Panegyris feiern zu lassen. Der ihm dort entgegengebrachte Jubel sollte ihm recht geben. Zum Abschluss der Vorstellung prominenter Nutznießer der nur in Olympia so anzutreffenden Volksmassen möchte ich auf eine Passage in Lukians Schrift über den Historiker Herodot zu sprechen kommen. Darin versetzt er seine Leser in die Zeit zurück, als Herodot sein Geschichtswerk beendet hatte und es nun bekannt machen wollte. Lukian schreibt, herumzureisen und sein Werk nacheinander erst den Athenern, dann den Korinthern und Argivern und schließlich den Spartanern jeweils gesondert vorzulesen, hielt er für zu umständlich und zu langwierig. So war er auf der Suche nach einem Ort, an dem er auf eine Resonanz bei allen Griechen hoffen konnte. Zu seinem Glück stand gerade das große Kultfest in Olympia bevor. Eine bessere Gelegenheit für sein Ansehen, alle Griechen auf einmal zu erreichen, hätte er sich nicht wünschen können. So reiste er nach Olympia und trug dort, auf den Stufen der rückwärtigen Seite des Zeus-Tempels stehend, vor einer großen und illustren Menschenmenge aus seinem Geschichtswerk vor. Danach gab es in der ganzen griechischen Welt niemanden mehr, dem der Name und das Werk des Herodot unbekannt gewesen wäre. Wer ihn nicht in Olympia selbst erlebt hatte, lernte ihn durch die Berichte der aus Olympia Heimkehrenden kennen. Unter den Zuhörern soll damals auch der Historiker Thukydides gewesen sein. Lukian nennt im Folgenden den Namen weiterer prominenter Philosophen, auch Künstler, die in gleicher Weise das olympische Volksfest mit Erfolg als Forum für die Verbreitung ihrer Werke aufgesucht haben. Es war der unvergleichlich große Zustrom von Besuchern, nicht nur aus dem Mutterland, sondern speziell auch aus den westlichen Kolonien, durch den sich das olympische Fest von denen aller anderen griechischen Heiligtümer unterschied. Auch Delphi vermochte damit nicht Schritt zu halten. Sein in einer Lesung vorgestelltes Geschichtswerk verstand Herodot dezidiert als Aufforderung, über Ursachen und Verursacher von Kriegen nachzudenken. Zu den Gründen vieler der von Griechen ausgetragenen Kriegen zählte er die Zersplitterung innerhalb der griechischen Welt. Genau jenes Thema war in der Giebelgruppe in Szenen gesetzt, unterhalb derer Herodot las. War das von ihm bewusst so geplant? Ich komme damit abschließend zu der Frage, ob die Verwaltung des Zeus-Heiligtums die Strahlkraft der Festversammlung möglicherweise gezielt genutzt hat, um im Sinne einer Friedensidee in die griechische Welt hineinzuwirken. Gab es in Olympia das Bestreben, sich politisch zu engagieren, wie es in Delphi über das Medium des Orakels geschah? Die Wahl des Themas für die Szene im Westgiebel des Zeus-Tempels scheint dafür zu sprechen. Der Mythos vom gestörten Festfrieden zwischen Griechen und Barbaren wird oft in diese Darstellung hineininterpretiert. Es ist die Störung der Hochzeit, die von den Lapiten begangen wird und die von den Kentauren durcheinandergewürfelt wird. Aber es ist falsch. Es ist kein Streit zwischen Griechen und Barbaren, sondern zwischen griechischen Stämmen. Apollon, der Stifter des Orakels, unterbindet den Streit und distanziert sich damit von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Griechen. Was im Giebel als ikonografische Botschaft vermittelt wird, hat nur wenige Jahre zuvor und das fällt zusammen mit der Bauplanung des Tempels als Realität im Heiligtum stattgefunden. Vermeidung feindlicher Handlungen unter Griechen durch Einrichtung eines Schiedsgerichts. Olympia, nicht Delphi, wurde die Ehre zuteil, aus seiner Priesterschaft heraus ein Richterkollegium zu besetzen. Eines der Urteile hat sich auf einer Bronzeplatte erhalten. In einem Revisionsverfahren werden die Thessaler zur Zahlung einer Entschädigung für Kriegshandlungen an die Stadt Thespiai verpflichtet. Wer das Heiligtum nach Vollendung des Zeus-Tempels um 457 v. Chr. Über den im Westen gelegenen Haupteingang betrat, blickte als erstes auf den Giebel mit seiner mahnenden Thematik. Eine programmatische Inszenierung des Heiligtums? Wohl kaum. Denn der Tempel war noch nicht ganz vollendet, da hatte man im Heiligtum keine Skrupel, sich den Fürstschmuck auf der östlichen Frontseite von den Spartanern finanzieren zu lassen. Die dort positionierte Statue der Nike verkündete den 457 bei Tanagra errungenen Sieg Spartas über Athen. Im Messenia trieben einige Jahrzehnte später das Spiel weiter. Der spartanischen Siegestatue auf dem Fürst stellten sie um 420 auf einem 9 Meter hohen Sockel ihre eigene Nike gegenüber, die wiederum verkündete die Niederlage der Sparta in einem Krieg mit Messenen. Ich komme zum Ausklang noch einmal auf Regas Ferreios zurück. Sein Wirken für ein freies Griechenland konnte er nicht zum Erfolg führen. Er wurde ja zum Tode verurteilt. Doch seine Idee, das freie Griechenland durch eine gemeinsame Feier nach dem Vorbild der Olympischen Panegyris zu einen, wurde aufgegriffen. 1859 wurden in Athen die ersten Olympien begangen. Der Festplan vereinigte sportliche Agone, Kunstausstellungen, Lesungen griechischer Literaten zur Schaustellung griechischer Handwerkskunst und eine Leistungsschau der Landwirtschaft. Eine Wiederbelebung der antiken Panegyris, Erinnerungskultur vom Feinsten. 3 weitere Olympien in den Jahren 1870, 1875 und 1888-89 wurden mit steigendem Erfolg durchgeführt. Bei der folgenden Festfeier hatte bereits Baron de Coubertin seine Hände im Spiel. Er widmete die 1896 begangenen 5. Olympien einfach in seine ersten Olympischen Spiele der Neuzeit um. Die Chance, dass eine antike Einrichtung in neuzeitlichem Gewand fortdauert, war vertan. Die gelungene Rezeption eines antiken Ideals wurde und wird heute mehr denn je auf diese Weise pervertiert. Vielen Dank.
An diesem Hörsaalwochenende haben wir uns mit heiligen Orten befasst. Heute Professor Ulrich Sinn mit den Kultstätten in Delphi und Olympia. So war es damals und ihr habt uns erzählt, ihr geht bei schwierigen Lebensentscheidungen entweder in den Park oder auch schon mal zu eurer Mutter, wenn ihr nicht mehr weiter wisst.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.